All right. Coffee ready. Drink ready. Hydration. On point. There
you go. Let's go.
Dienstagmorgen.
Dienstagmorgen.
Woche 7 in the books. Yeah.
Woche 7 in the books. Woche 8 on the way.
On the way, Alter. Hey, hier ist ein kleiner Disclaimer.
Okay.
Was gleich passieren wird, das ist kein persönlicher Diss.
Okay.
Die New York Giants, aber wir müssen drüber reden. Du weißt, es war nicht pretty, aber ey, wir müssen in die Details gehen. Also ey, get ready, Bruder, get ready.
Okay, Bro, dann pass auf, lass kurz und schmerzlos machen, lass einfach direkt reingehen, Bro.
Let's go.
Einfach los, ab mit dem Intro, Mann, let's go. Egal, was Marc sagt, bleibt trotzdem Freunde.
Oh man, get ready, Bruder. Ey, aber erstmal herzlich willkommen, Leute, zurück bei Game Changers, offiziell Episode 29.
Episode 29, Mann, let's go.
Ja, wie gesagt, NFL Woche 7 in the books, Woche 8 on the way, und wir müssen natürlich über den Recap von letzter Woche sprechen. Einiges passiert und wir fangen direkt erstmal hier Pflaster von der Wunde, so schnell wie runterreißen. Let's go in, right in. New York Giants haben wahrscheinlich die Klatsche der Woche erhalten von Philadelphia Eagles. Ich direkt in die Stats rein. Es ist nicht pretty, aber hey, wir müssen drüber reden. Giants 3, Eagles 28. Saquon Barkley ist zurück in sein altes Zuhause gekommen und gesagt, hey, not so fast. Das ist, was ihr bekommt dafür, dass ihr mich weggetradet hat. 17 Rushes für 176 Yards, ein Touchdown. 10,4 Yards per Carry. Das ist schon mal ein Statement.
Ja,
Aber hier, Stats von den Giants. 119 total Yards in the game.
Nicht gut.
Das ist schon mal, das ist so nicht gut. 13 Total Drives, 2,2 Yards per Play. Die ersten 6 Possession vom Spiel waren Punts. Die ersten 6 Drives, Punts. Dann hatten wir ein Field Goal und 11 Total Punts in dem Game. 13 Drives, 11 Total Punts. War natürlich nicht das Gelbe vom Ei, aber erzähl mal, was ist los? Brennt das Haus? Wir sind jetzt wir stehen jetzt bei 2-5. Wie ist es bei den Giants?
2-5 ist unangenehm. Ein paar andere Niederlagen dieses Jahr habe ich gesagt, hey, das ist knapp dran, da kann man was draus lernen und so weiter. Das ist mehr so ein Game, das musst du einfach runterspülen. Das Game musst du runterspülen, du hast... bist nicht richtig in das Game reingekommen, hast nie wirklich einen Rhythmus gefunden. Wir haben nicht genügend Sachen richtig gemacht. Und die Eagles kamen, um zu spielen, die haben ihr Ding gemacht. Division Game ist immer groß und wichtig, das Ganze zu gewinnen. Für uns ist es jetzt das dritte Division Game, das wir verloren haben. Also wir haben die Hinrunde sozusagen verloren.
Mhm.
Alles, was du machen kannst, ist jetzt das Ganze nicht noch schlimmer werden lassen, indem du das irgendwie die Preparation für die Steelers am Montag beeinflussen lässt.
Ja.
Ich habe das Ganze aus der Pressbox gesehen. Es war wieder mal einfach, wir haben uns selber geschlagen eigentlich. Ja? Also die Eagles haben natürlich ein gutes Spiel gespielt, will ich ihnen gar nicht abnehmen. Ich fand, unsere Defense hat uns eigentlich lange, lange, lange im Spiel gehalten. Klar, Saquon Barkley hatte ein Career-Game. Es hat wahrscheinlich nicht geholfen, dass bei jedem Mal, wo er den Ball berührt hat, das ganze Stadion angefangen hat zu buhen. Also ich meine, wenn ich als Spieler zu so einem Homecoming-Game zurückkomme, weiß man, ich habe sowieso schon den Chip auf meiner Schulter und dann fängt er auch noch an zu buhen.
Und es fuelt ja nochmal. Da ist es ja die Energie.
Less,
und
bro, so. Ooh, yeah. Und wie gesagt, ich kenne Saquon nicht, ich kenne die Dynamik nicht, ich war ja nicht hier die Jahre, wo er hier war. Aber gut, ich Leute sagen es vielleicht, hey, als er hier war, ist er den Ball nicht so krass gerannt, ja. Aber Saquon Barkley hat, ich weiß nicht, was los ist, der hat sein Ding nochmal in Turbo Drive geschaltet und hat einfach wirklich einen krassen Sonntag.
Ja. Das macht das ganze Ding natürlich persönlich, Mann. Du kannst mir erzählen, dass das nochmal extra motiviert, Mann, gegen dein altes Team. Exactly. Und da findest du nochmal den extra Gear, ne? Schaltest Ding in sechsten Gang hoch.
Es war einfach tough mit anzusehen. Wir haben nicht gut genug executed in der Offense. Die Plays waren da. Also wenn du es anschaust, es waren einige Drops da dabei, klar, einige Sacks, also Protection Breakdowns etc. Es war viel Sachen, die wir uns selber sozusagen, die wir selber unter Kontrolle haben eigentlich. Ja. Und das macht es dann immer schwer. Weißt du, ich meine, das macht es schwer, weil dann sitzt du hier und denkst du, okay, ja, klar, das war jetzt eine Niederlage, schwierige Performance, aber bei diesem dritten Down hatten wir das dritte Down eigentlich. Wir hätten hier nur den Ball fangen müssen oder wir hätten hier was anderes blocken müssen oder klar, da hat die Communication nicht gestimmt. Das heißt, man muss halt einfach damit umgehen und so schwer das jetzt ist, so mad du vielleicht bist, die NFL-Season ist noch nicht vorbei. Klar nicht, 60% der Teams haben einen Negative Record. So, du musst jetzt einfach das Werkzeug in die Hand nehmen und weiterarbeiten.
Absolut, ja, du musst einen Weg finden. Aber ich würde gerne mal darauf eingehen, wie du persönlich dich damit fühlst. Ich von Erfahrung, ich war in meiner sechsten Saison, war ich 11 Wochen lang auf IR, also in einer ähnlichen Position wie du, wo ich Games, ich war nicht aktiv, also ich habe die Games von der Sideline angeguckt und du fühlst dich so hilflos. Du kannst nicht helfen, du kannst nichts machen, um deinem Team wirklich zu helfen und du siehst, das Run-Game funktioniert nicht. Ich glaube, die Giants sind für weniger wie 80 Yards in dem Game gelaufen, wo natürlich deine Stärke drin liegt. Wie ist das so? Wie kommt man damit klar, so, hey, ich könnte wahrscheinlich helfen, wenn ich die Opportunity bekommen würde?
Also ich versuche erstmal, gerade an den Game Days und sowas, an dem Wochenende, sobald meine Arbeit im Kasten ist von der Prep Week, Practice Squad mäßig, versuche ich aus dem Weg zu bleiben. Ja? Also ich will den Jungs erstmal nicht in die Quere kommen, die wirklich spielen müssen und wirklich performen müssen. Ja? Mein Beitrag, den ich sozusagen zur Team-Performance leisten kann, ist die Sachen, die ich kontrollieren kann.
Klar.
Was mache ich im Practice? Wie bin ich im Locker-Room? Und also ein Key sind einfach die Relationships. Ja? Du musst als Mannschaft zusammenfinden und das heißt, du als Person musst versuchen, jede Situation so viel wie möglich einfach mit Leuten zu reden, die Relationships zu bauen, damit du in kritischen Situationen mit Leuten reden kannst oder damit du weißt, was die vielleicht brauchen. Ja, brauchen die jetzt ein Pick-me-up oder sind die mehr jemand, der gechallenged werden möchte? Weißt du, ich meine, es ist mehr jemand, wo du vielleicht hingehst, der hat ein schlechtes Play und du sagst, Bro, come on, tighten that shit up. Oder ist es mehr jemand, wo du sagst, hey, you got this, bro, I got your back. Und das sind die Sachen, die du eben machen kannst, wenn du nicht selber aktiv spielst.
Klar.
Und ansonsten, ich bin immer kein Fan davon, sozusagen so, ja, hey, oh, wenn ich nur spielen würde oder ich weiß genau, was wir brauchen und wenn die mich spielen würden, dann würden wir gewinnen und so weiter.
Ja.
Ich vertraue dem Coaching-Staff soweit, dass die einen guten Gameplan zusammenpacken, ob der mich beinhaltet oder nicht. Weiß man, so viele Leute in dem Gebäude, alle wollen nur, dass die Performance am Sonntag stimmt. Und wenn meine Opportunity kommt, dann will ich ready sein.
Absolut.
Aber bis dahin versuche ich einfach ein guter Teammate zu sein und den Jungs helfen, das Ding umzudrehen. Ne?
Ja, sehr gut gesagt. Eine Sache kurz noch. Als Außenstehender, was ich gesehen habe, wo ein bisschen der Struggle liegt, würde ich sagen, ist die O-Line. Ne? Sehr viele Sacks zugelassen. Einfach die Protection overall ist nicht gut. Denkst du, so das ist so der Number One Issue? Oder wie könnte man vielleicht Trade Deadline, die hier in ein paar Wochen kommt, könnte man da vielleicht irgendwie das Team noch verbessern? Wo siehst du so, hey, das ist so der vielleicht ein Key-Faktor, wo wir uns verbessern müssen?
Also ich fand in den ersten 6 Wochen war unsere Protection in der O-Line tatsächlich sehr, sehr gut. Was passiert ist jetzt, letztes Spiel ist, unser linker Tackle AT hat sich verletzt, ist out for season.
shit.
Und das hat halt ein bisschen zu einer Umstellung in der O-Line geführt. Ja, du mhm. hast einen jüngeren, unerfahreneren Spieler am linken Tackle. Das heißt nicht, dass er den Job nicht machen kann, aber einfach, dass er noch nicht die Reps hat und die Routine. Ja, ja. Und in Isudu. Und Isudu hat einen stabilen Job gemacht. Er hat halt ein paar Fehler machst du in deinen ersten Games.
Klar.
Und die besten. Die Eagles haben sowas natürlich direkt genutzt.
Ja.
Gleichzeitig können dann so frühe Fehler einfach deinen gesamten Gameplay ein bisschen außer Konzept bringen. Ja, wenn du hattest eine Idee, wie du das erste Quarter gestaltest und wie das dann ins zweite Quarter überläuft. Und wenn dann ein paar Sacks dir direkt die ersten paar Drives kaputt machen und dann musst du von hinten spielen, dann spielst du auf einmal einen ganz anderen Gameplan, ja. Gleichzeitig ist offensiver Football halt sehr interdependent. Also niemand kann seinen Job alleine machen. Ja, der Quarterback wird vielleicht ein paar Mal mehr gesackt, wenn die Wide Receiver nicht in ihrem Routendetails ganz genau sind. Ja, wenn die eine Route zwar laufen, aber die Route vielleicht einfach 2 Yards zu weit links ist oder 4 Yards zu kurz. Ja.
Ja.
Und ich glaube, gerade diese kleinen Details, also wirklich, also ganz, ganz kleine Details, ob eine Route jetzt 12 Yards ist oder 15 Yards, ob du die auf der Inside Number von den Hash, Inside Edge von den Numbers läufst oder den Outside Edge von den Numbers. Genauso in den Protection, ob dein Head Placement in der Mitte vom Mann ist oder komplett auf der Playside Shoulder. Diese kleinen Details, denke ich mal, sind wirklich, was uns in diesem Spiel gekostet hat.
Ja, ja.
Und ich glaube, wenn wir einen Weg finden, einfach über die Arbeitswoche alle so auf dieselbe Page zu bringen, dass jeder seinen Job mit dem richtigen Level an Detail macht, dann habe ich eigentlich keine Worries, dann sehe ich keinen großen Need, dass die irgendwie einen splashy Free Agency Move machen müssen.
Okay,
ja.
Okay.
Aber das muss so von innen herauskommen und braucht alle, das braucht jede Positionsgruppe selber, um das dann als Mannschaft insgesamt zu machen.
Okay. Ja, ja.
Und Digga, ich bin im Tight End Room, wir als Tight Ends, weiß man, Tight Ends bist sowieso so ein Jack of all Trades.
Absolut.
Wir versuchen da natürlich das Workhouse zu sein und den Charge zu leaden und ich denke, da ist immer noch genügend Fleisch auf dem Knochen, dass wir das Ding umdrehen können.
Absolut, absolut.
Aber die Zeit ist jetzt.
Die Zeit ist jetzt, Mann. Sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall das Stichwort. Ich meine, wir haben 10 Games noch. Weißt du, du sagst, ich glaube, ihr habt das Talent in-house und wenn jeder so performt, wie er performen kann, dann seid ihr auf jeden Fall ein Team, das mitcompeten kann gegen jedes andere Team. Weißt du, ich denke, das war ein Outlier, dass du da so vorgeführt wurdest, aber nichtsdestotrotz, ab und zu brauchst du so einen Wake-up-Call. Du brauchst ab und zu so eine Klatsche, die sagst, okay, hey, da läuft einiges nicht rund und hier und da, das ist, wo wir uns verbessern müssen. Und ab und zu, ja, ist das genauso dieser Call, den du brauchst, um moving forward einfach besser zu sein.
Ja, ich meine, du kennst es so. Manchmal schleicht sich eine Routine ein, in Walkthroughs oder sowas, weißt du, kleinen Dinge, dass du machst vielleicht eine Motion und bist halt vielleicht nicht ganz set und sowas und dann laufen wir den Spielzug dann im Game machst du das ganz auf dieselbe Art und Weise, boom, auf einmal ist es ein Penalty, ja.
Genau.
Das heißt, sind diese kleinen Details, die halt 100%. Gerade jetzt, wir gehen tiefer in die Season rein und sowas, jetzt müssen die wirklich stimmen und jeder muss es klar sein, Digga, wir haben nicht genügend Plays, dass jeder einmal einen Fehler machen kann.
Hundertprozentig.
Ansonsten funktioniert es nicht so. Jeder muss wirklich am Sonntag seine Top-Performance liefern. Und Digga, da sind wir dran. Klar, in New York, der Medienmarkt hier ist tough, Bro. Der Medienmarkt ist tough.
Jede Woche, Mann, das ist auseinandergenommen.
Oh mein Gott. Ey, aber ich habe eine krasse Quote gehört vorhin auf Twitter von dem, das ist der Head Coach von den Boston Celtics.
Ja. Yeah.
Der hat gesagt,
er ist krass, Mann. Er ist krasser Typ, Mann. Auch junger Kerl noch, ich glaube, Anfang 40, Mann. Und down to earth, super cool.
Down to earth, das hat er gesagt, pass auf. Er hat gemeint, hey, warum er kein Pressure fühlt von den Medien. Er hat gesagt, they don't have a weapon, they're not gonna come after me, they're just saying words. We're either gonna win or we're not. 40 years from now, none of you are invited to my funeral. And that's it. In der ganzen Quote hat er noch ein bisschen mehr gesagt. Er hat gesagt, hey, ich find's ja gut, dass ihr alle erwartet, dass wir gewinnen. Ich erwarte auch, dass wir gewinnen. So, das heißt, für mich wäre es verstörender, wenn ich hier reinkomme und ihr erwartet, dass wir verlieren. So, ja? Von daher, kannst du diesen Pressure von den Medien quote-unquote entweder interpretieren als Druck auf dich und darunter crumblen oder einfach, hey, diese Leute erwarten, dass wir gewinnen. Ich erwarte auch, dass wir gewinnen. Aber am Ende des Tages sagen die nur Worte und Worte können mir nichts tun. Ja, ich kenne euch nicht, ihr seid irgendwelche Leute, die dafür bezahlt werden, dass ihr eine Meinung habt und 500 Wörter in eure Kolumne schreiben müsst oder eine halbe Stunde auf ESPN füllen müsst, indem ihr irgendwas über irgendwas redet.
Absolut.
Aber das affectet nicht, wie ich mein Tag-Approach, wie ich coache und wie ich spiele.
Nice, sehr geil, Mann. Ja, absolut. Lass direkt in Themen einsteigen. Wir haben einige. Allererstes möchte ich ganz kurz über Tom Brady, Mann. Mitinhaber der Las Vegas Raiders.
Raiders.
Ist mittlerweile schon Old News ein bisschen. Ist mittlerweile, ich glaube, über eine Woche her, als es passiert ist. Aber er ownt 5% von denen. Einfach nur, um das in Perspektive zu packen. Die Raiders sind derzeit valued at 6,7 Milliarden Dollar. 5% davon? 335 Millionen. Tom Brady got money.
Es freut mich mit Tom, Digga. Der war jemand, der bei dieser Crypto-Exchange groß investiert war, FTX.
Der hat krass auf die Fresse gefallen. Verloren. Der hat da richtig gut verloren.
Das heißt, es ist gut, dass es wieder ins Plus geht, weißt du, ich meine.
Ja, auf jeden Fall.
Hoch und runter, Digga. Der war ja Super Bowl Champion und dann kam diese.
Divorce hat ihm wahrscheinlich auch nicht geholfen, finanziell.
Kostet auch bestimmt was.
Kostet dann auch. Aber nichtsdestotrotz, er hat einen 10-Jahres-300-Millionen-Vertrag bei CBS unterschrieben. Als Kommentator. Also ich glaube, ihm geht's okay. Aber was sehr interessant ist, mit dieser Teilhaber der Raiders zu sein, hier sind die Regeln, die damit kommen.
Okay.
Er kann nicht offiziell oder öffentlich schlecht über Refs reden. Er kann nicht schlecht über andere Organisationen reden. Er kann nicht in andere Team-Facilities reingehen.
Ja.
Und er kann nicht Teil von den Pre-Game-Production-Meetings sein in anderen Team-Facilities, also vor den Games. Was natürlich krass ist. Er ist jetzt Kommentator. Und also als Kommentator bist du normalerweise, du bist 2 Tage davor, bevor das Spiel ist, du bist dort, du bist in der Facility von dem Team normalerweise. Ja. Du schaust dir das Practice von dem Home-Team an, du redest mit den Star-Players, du redest mit den Coaches, Front Office, einfach um Stories für das Spiel zu haben, um einfach Gesprächsstoff zu haben. Tom Brady kann nichts mehr davon machen und muss sich irgendwie jetzt einfach da am Sonntag immer hinsetzen und irgendwas sich aus dem Arsch ziehen. Und über was redest du so?
Aber ich sag dir echt, das ist halt der Unterschied zwischen Tom Brady und diesen anderen Kommentatoren.
Ja.
Diese Pre-Production-Meetings und diese so ein bisschen da am Trainingsrand stehen und keine Ahnung, mit Devante Adams quatschen oder sowas oder dem Head Coach ein, zwei Fragen stellen. Das sind halt immer diese Dinger, wo dann, also als ich Football nur als Fan geschaut habe, so, da denkst du ja auch, hey, diese Kommentatoren, Digga, die wissen ja wirklich genau, was bei diesen Mannschaften abgeht und sowas. Aber als Spieler weiß ja eigentlich, wissen die ja gar nichts. Weißt du, die wissen so ein, zwei Stories oder sowas, die sich halt leicht erzählen lassen.
Genau, das sind so Lückenfüller. Du musst halt irgendwie, das musst du interessant halten. So.
Und ich glaube halt, dass Tom mit seiner Football-Knowledge das Ganze ausgleichen kann, weil er kann wirklich darüber reden, was passiert auf dem Feld, was die Verteidigung macht, was der Angriff macht, etc. Und er hat, glaube ich, das Relationship-Kapital mit genügend Leuten in der Liga, mit jemandem sprechen will, er kurz eine Textnachricht schreibt oder einen Anruf macht oder sowas und dann kann er mit jedem in der Liga sprechen. Er kann halt nur nicht in das Gebäude reingehen.
Guter Punkt, sehr gut, krasser Punkt. Ja, klar, der kennt, der hat wahrscheinlich...
Tom Brady. Und wenn Tom Brady mir schreibt, dann schreibe ich zurück.
Genau. Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Aber krass, es ist schon heftig, Mann. Einfach Teilhaber der Raiders zu sein, ist schon krass. Und ich frage mich, wie das finanziell funktioniert, ob du wirklich diese 5% zahlen musst oder wie genau das abläuft. Oder ob du da einfach nur ein bisschen, irgendwie nur ein Downpayment machen musst, so hier ist 1 Million, aber jetzt auch nicht, oder 100 Millionen und jetzt auch nicht 5%, oder?
Das ist schon krass. Gute Frage.
Das ist krass, Mann. Also 335 Millionen, also worth of stocks von den Raiders, ist schon heftig, Mann.
Ja, es ist spannend. Ich glaube, es ist halt mal der erste Schritt. Die NFL überlegt ja zurzeit, ich weiß nicht, ob das schon durch ist, sie überlegen, ob sie Private Equity Investments erlauben in die Ownership. Also im Fußball.
Ja, ja, ja. Also so Gruppen.
Ja, genau, im Fußball können ja Firmen etc. können zum Beispiel Premier League Teams und sowas kaufen.
Genau.
In der NFL ist es nicht so. In der NFL sind es immer noch Owner, also Personen, die das Ganze besitzen.
Genau.
Und die haben strenge Regeln über wer überhaupt in die Ownership rein darf und die machen einen kompletten Background-Check auf dich und die ganzen anderen Owner müssen das approven.
Genau.
Es ist mal spannend zu sehen, was mit Tom Brady seinen 5% passiert, weil wenn die NFL Private Equity erlauben sollte, Ownership-Stakes zu kaufen, dann sind die Mannschaften, glaube ich, innerhalb von ein paar Jahren noch viel, viel mehr wert, weil absolut einfach mehr Leute einkaufen können, größere Kapitalsummen können da reinkommen. Oder wenn nicht, ist vielleicht auch die Überlegung, vielleicht, dass er seine 5% Stück für Stück, Jahr über Jahr immer ein bisschen ausbaut und irgendwann vielleicht mal noch Hauptowner wird bei den Raiders. Und da kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht einer von denen so Ownern ist, die schon auch selber die Finger ein bisschen im Spiel haben möchten.
Ich glaube auch. Ich
glaube, Jerry wird, von den Cowboys.
Ich denke auf jeden Fall, er wird so einer sein, ich glaube nicht auf dem Level, aber wird auf jeden Fall einer sein, der da mitspielen will. Der will auf jeden Fall sagen, ich denke, wir brauchen den QB, ich mache so Self-Scout und sage, hey, den Spieler, ich denke, das ist, was uns besser machen würde. Ich denke, der ist auf jeden Fall sehr involviert. Ja.
Wärst du, also ich meine, du bist ja retired, aber hättest du Interesse, auf dem Level noch so involviert zu sein im Football, so im Day-to-Day, dass du noch wirklich involviert bist in Franchise und gleichzeitig auch übers Kommentieren, so im Football-Film wirklich noch drin bist, dann nach 20 Jahren?
Boah, 20 Jahren, der ist krass. Ja. Also von seiner Perspektive weiß ich nicht. Aber obwohl, von seiner Perspektive musst du überlegen, der kennt ja nichts außer Football. Das ist ja alles, was er jemals gesehen hat. Das ist alles, was er jemals gemacht hat. Von daher ist wahrscheinlich so tief und seine Liebe für den Sport ist so krass, dass er möchte einfach gar nichts anderes jemals mehr machen in seinem Leben. Von daher kann ich für mich persönlich ganz ehrlich so als Fan, ich schaue mir schon sehr gerne Football an, ganz ehrlich so. Ich bin schon die letzten 2 Jahre, wo ich jetzt raus war, schon sehr involviert so in Storylines, Outcomes. Ich schaue schon echt viel an. Und ich könnte mir schon vorstellen, so Talent Evaluation und sowas, sowas wäre schon cool. Finde ich schon ganz geil eigentlich.
Okay. Ja.
Alrighty, nächste Story. Krasse Story hier bei den Browns. Deshaun Watson ohne Fremdeinwirkung hat sich gepusht auf seinen rechten Enkel und bumm, die Achillessehne gerissen. War eine toughe Szene. Seine Spieler und auch Gegenspieler alle um ihn rumgekniet und ja, war tough, sie ihn zu verletzt zu sehen. Er war auf dem Feld, wurde dann vom Feld runtergefahren und man hat aus den Stands, also aus vom Publikum gehört, die Chance, you deserve that, also du hast das verdient, was eine toughe Szene war. Ich weiß nicht, ob du das Pre-Game-Interview von Jameis Winston gesehen hast.
Nee.
Wo er muss man angucken, powerful, wo er eben drüber redet, dass Deshaun, natürlich hatte er viele Issues, Off-the-Field-Issues, aber nichtsdestotrotz war er einer, der immer alles gegeben hat. Er hat so hart trainiert wie keiner. Er hat wirklich versucht, der beste Quarterback zu sein, der er konnte. Hat natürlich nicht funktioniert, wahrscheinlich zu dem Level, dass er selber erwartet und natürlich auch das Team erwartet hatte. Nichtsdestotrotz hat er sein alles gegeben. Und dann so, wenn du am Boden bist, nochmal getreten zu werden von den eigenen Fans, ist natürlich eine toughe Szene so. Und ich glaube, schau es dir an bitte, Alter, wenn du kannst. Es war echt ein powerful Statement, so was er gegeben hat.
Ich habe gesehen, Miles Garrett hat nach dem Spiel was gesagt, glaube ich, auch darüber.
Genau. Also es war auch nach dem Spiel Jameis Winston eben. Und war krass, aber wie stehst du dazu? Wie hast du das
erlebt? Also ich bin kein Deshaun Watson-Fan, ja, aber ich, was da passiert ist, ich war nicht da, ich kenne die genauen Details nicht, aber es sieht nicht gut aus und ich glaube, du solltest versuchen, dein Leben so zu leben, dass du nie in so einer Situation bist, wo Leute dir sowas überhaupt so vorwerfen. Aber
du redest jetzt von den Anklagen, off-the-field-Issues.
Also in dem Ausmaß, ja, dass so ein Haufen an Fragezeichen oder Leute, die dir negativ gesinnt sind, anhäufen. Du sollst versuchen, so nicht zu leben.
Genau.
Als Browns-Fans ist es ein bisschen schwach, das Ganze auch noch zu feiern. Ja, ich meine, du kannst du kannst davon halten, was du willst. Die Mannschaft hat ihm einen Vertrag angeboten. Die wurden nicht gezwungen dazu. Das war deren freie Entscheidung, ihm den Vertrag zu zahlen, den sie sich entschieden haben, ihm zu zahlen.
Ja.
Ich glaube, er hat alles getan, um die vertraglichen Auflagen zu erfüllen. Er kam raus, er hat versucht, Quarterback zu spielen, so gut er kann.
Mhm.
Ich glaube aber auch, dass wenn du dein Leben nicht richtig lebst, also zu einem die Aktionen, die du tust, die Sachen, die du tust, kommen irgendwann zu dir zurück. Ja, und wenn du nicht richtig lebst, wenn du einen Haufen negative Sachen machst hier draußen in der Welt, dann kommt es irgendwann zu dir zurück. In welcher Form auch immer. Ja, also okay, wenn jetzt diese Verletzung das Ende von seiner wirklichen Football-Karriere sein sollte, okay, dann ist es das und vielleicht ist es die Strafe für, was er in seiner Jugend gemacht hat, etc. Aber ich glaube nicht, dass es dann unser Job ist, das Ganze auch noch zu feiern und darüber zu lachen, etc.
Genau.
Sondern es ist, was es ist. Und ja. Dann wünschst du ihm eine gute Besserung und dass er muss ja auch, weiß man, er muss ja auch, sein Leben geht ja auch weiter. Ja? Irgendwann
klar.
Muss es ja auch für ihn mal noch einen zweiten Akt geben und ich wünsche ihm dabei viel Glück. Und als Browns-Fans ja. ist es ein bisschen schwach, dann da noch zu stehen und so darüber zu lachen, zu cheeren und sowas. Ja, nimm es einfach mit, die Situation ist gehandelt. Die wollten die ganze Zeit, dass er wegkommt und dass James spielt. Jetzt wird James spielen und nehmt es doch einfach so und weiter geht's.
Ja. Aber das Ding ist, schwierige Situation, weil ich bin bei dir, Mann. Bin ich ein riesen Fan von ihm? Auch nicht, ne? Weil du natürlich weißt, mit diesen ganzen Anklagen, da muss natürlich ein bisschen was dran sein. Auch wenn viele davon gedroppt wurden, aber du hast nicht 30 Anklagen von Frauen, ohne dass da ein bisschen was Wahres dran war, ne? Von daher ist vielleicht Karma ein bisschen zurückgekommen und sagt so, hey, warte mal, ne? Du, ich weiß nicht, in Anführungszeichen, hast du es verdient? Man weiß es nicht. Aber ja, wenn ein Mann so unten ist und du in dem Augenblick ist halt das Ding, hey, ich denke, die Karriere bei den Browns ist auf jeden Fall vorbei. NFL generell vielleicht auch. Und ich bin mir sicher, die Sachen, die gingen natürlich auch in durch seinen Kopf da in dem Augenblick. Und dann nach zu cheeren und so, hey, you deserve that. Und ja, wir sind happy, dass du verletzt bist. Da bin ich kein Fan von, man muss ich ehrlich sagen.
Genau, weil jetzt, dann nimmst du, das ist dann schwach von dir. Du musst es ja nicht machen. Ja, du musst nicht hier das feiern, dass sich jemand anderes verletzt und am Boden zerstört ist. Und nicht um biblisch zu werden, aber was ist, hat nicht Jesus gesagt, so der im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen?
Nein, ja, also ich weiß nicht,
auf keinen Fall war das Jesus. Aber nein, Jesus hat gesagt, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen.
Genau.
There you go. Das heißt, keiner von uns ist perfekt. Jeder hat seine Leichen im Keller oder dunklen Schatten im Gehirn und sowas. Wenn jemand jetzt eine karriereendende Verletzung hat, darüber zu cheeren, ist immer Minus.
Genau, absolut. Cool, zur nächsten Story. Steelers gewinnen gegen die Jets 37-15. Steelers stehen jetzt bei 5, diese Zahlendreher, bei 5-2 Bilanz. Ich denke, die sind auf jeden Fall Contender jetzt in der AFC. Was interessant war an dem Win hier, die haben 4-2 gestartet mit Justin Fields als Quarterback, haben den Quarterback-Change jetzt gemacht zu Wilson und hat ein bisschen holprig angefangen, das Game. Ich glaube, zur Halbzeit stand es 13-15 für die Jets. Wilson hat okay ausgesehen, paar underthrown balls. Es hat ihm ein bisschen gedauert, bis er in den Rhythmus kam. Muss ihm auch natürlich geben, dass er seit der Preseason kein Football mehr gespielt hatte. Aber dieser Gamble von Mike Tomlin hat echt sich ausgezahlt. Die haben das Ding 37-15 gewonnen und der Wilson hat geballt. Ende des Games. Ich glaube, für 264 geworfen, 2 Touchdowns, 100 plus Quarterback-Rating. Und es war interessant, in der Press-Conference danach haben sie ihn gefragt, so, hey, was ist da durch deinen Kopf gegangen mit dem Quarterback-Change? Wieso machst du das? Und er meinte halt, also hey, that's why I get compensated well. Also das ist, warum ich die Big Bucks mache und warum ich so viel Geld verdiene. War natürlich ein Big Gamble von ihm, Alter. Du hast einen 4-2 Quarterback, der dich zu 4 Siegen geführt hatte, und dann Mid-Season einen Quarterback-Change zu machen, ist natürlich ein Big Gamble, aber hat sich ausgezahlt. Und Russell Wilson, Alter, schaut fast aus wie Vintage Russell Wilson und hat sein Ding gemacht. Was meinst du dazu? Wie hast du das Ganze gesehen?
Also wir spielen gegen die Steelers diese Woche, deswegen nicht zu viele Lorbeeren für die Jungs hier. aber ja, die machen gerade einen guten Job. Es ist natürlich Credit an Mike Tomlin auf jeden Fall, aber das ist schon, wie er seine ganze Karriere macht und wie er, glaube ich, als Person einfach ist. Mhm. Mit 4-2 nach der Season, die Steelers auch letztes Jahr hatten, den Quarterback-Change zu machen, ist schon
ist Bause, ne?
Cojones, ja, also big, ordentlich. Big ja, ich glaube, Patrick würde sagen, wie ist es, Schlepphoden sagen, das sind so, also Digga, schon, also das ist schon Balls, also das ist ordentlich Mut, vor allem, weil die Mannschaft auch hinter Justin Fields stand.
Klar.
Einige von den Spielern haben gesagt, ja, dass die mit Justin Fields sehr happy sind. Russell Wilson, seine letzten Games als Starter mit den Broncos waren jetzt auch nicht gerade sehr erfolgreich. Das heißt, in so einer Situation war eigentlich so das Klima von den Medien in der Woche vor dem Spiel, dass es eine Fehlentscheidung ist. Niemand hat es wirklich verstanden, warum und was der Plan ist. Aber wir sind nicht bei den Practices, wir sind nicht in der Facility, wir sehen nicht, was die Tag für Tag sehen von Russell Wilson.
Genau.
Und ich glaube, das Spiel zeigt einfach, dass die in Pittsburgh einen Plan haben, dass sie wissen, wer sie sind als Mannschaft, wer sie sein möchten. 100%. Und das Ganze ging auf gegen die Jets. Mhm. Erstes Spiel für Davante Adams, der auch, also das ist ja schon das zweite Mal, dass er gegen die Steelers verliert dieses Jahr. Das letzte Mal mit den Raiders, jetzt zum neuen Team und dann wieder gegen die Steelers verlieren. Ich glaube, dem Kollege reicht es langsam auch mit den Terrible Towels, aber Pittsburgh gerade auf jeden Fall auf einem guten Weg.
Ja, ja, ich, ganz kurz eine interessante Statistik dazu noch. In den ersten 6 Games, Justin Fields, was sein Game ist natürlich, er ist ein super mobiler Running Quarterback. Und sein Hauptgame war natürlich, ja, ich glaube, er hatte 5 Rushing Touchdowns, würde ich sagen. Aber er hatte in den ersten 6 Games nur einen Touchdown Pass zu den Receivern geworfen. Russell Wilson hatte in dem einen Game hat 2 Touchdown Passes zu Receivern geworfen. Also ich bin mir sicher, die Receiver der Steelers sind like, yes, sir, dankeschön. Die haben das Passgame natürlich ein bisschen aufgemacht. Und dadurch hat das Running Game auch vor allem funktioniert. Najee Harris, Alter, sah aus wie hier Vintage Derrick Henry fast, ey. Sah echt gut aus. Ich denke, die Combo, die haben echt nice gegeneinander gespielt. Also complemented sich mit dem Passing und mit dem Rushing. Also ganz ehrlich, die sahen so wie ein richtiger Contender aus, muss man sagen.
Und ich, wie gesagt, ich finde es auch interessant, dass der andere Steelers Back macht auch einen guten Job in Protection, glaube ich, Jaylen Warren. Der mit einigen großen Blitz-Pickups dabei sind. Also wie gesagt, das Pass-Game ist nicht immer nur der Quarterback, das ist die O-Line, das sind die Wide Receiver, das sind die Running Backs in Protection, das muss alles zusammenkommen. Ja, also Credit an die Steelers. Guter Win für die Jets. Das zeigt ja auch, aber wie anders Situationen wahrgenommen werden. Weißt du, wir sind 2-5, die Jets sind 2-5. Aber es ist ein bisschen so das Gefühl, wo bei den Medien, die Leute schreiben uns ab und den Jets sagen sie so, ja, nächste Woche, wenn Aaron Rodgers und Devante erstmal
nicht, weiß nicht, dann Mann, geht's los. Die Jets sind auch schon fast abgeschrieben. Ich sag's dir, wie es ist, Mann. Das ist, Digga, ich weiß nicht, ob Aaron Rodgers der Aaron Rodgers ist, Alter, der sein will oder den jeder erwartet hätte zu sehen. Digga, der wird nächste Woche oder ein paar Wochen wird der 41, Mann. Er bewegt sich einfach nicht mehr, wie er sich sonst bewegt hat. Er hat 9-mal getargetet. 3 Completions für 30 Yards. Schießt und er hat 6 Interceptions in den letzten 3 Games geworfen, was ja normalerweise, was war sein MO? War protect the ball, low interception rate, das war ja sein Game. Und es ist einfach, es schaut nicht mehr aus wie der alte Aaron Rodgers.
Ja, es ist auf jeden Fall, also Zeiten ändern dich. aber Situationen sind auch einfach eine andere. Weißt man, so die bei den Jets jetzt viel neuer Head Coach, viel Turbulenz.
Ja, Turbulenz, Alter.
Das kann nicht helfen.
Hundertprozentig. Okay, ich will noch.
Hast du gesehen, was ich gemacht habe? New York Jets, Turbulenz.
Turbulenz, Digga.
Here we go, here we go. Let me play the one more time.
There you go. Sehr geil, sehr gut. Chiefs, Alter. 6-0. Haben leider meine Niners weggemacht am Sonntag. Sah nicht so gut aus bei Niners, Mann. Ich weiß nicht, was in der NFL los ist. Injury Bug, Mann.
Diese Woche war krass.
Alter,
diese Woche war krass, ja.
Alter, bestimmt 10 Leute out for season, Alter. Ayuk, ja. ACL, MCL gerissen gesehen. Debo war raus mit irgendeiner Krankheit. Also sah, nein, das schaut nicht so gut aus. Ich weiß nicht genau, was der Stand bei Christian McCaffrey ist. Nichtsdestotrotz haben gegen die Chiefs verloren. Ich glaube, zum 5. Mal in Folge, Mann. Die sind echt Kryptonit, Mann. Aber interessanter Fact hier ist, Mahomes ist 6-0, aber er ist in der Bottom 3 auf jeder Major Quarterback Statistics. Also Completion Percentage, Interceptions, QBR, alles. Hier sind seine Stats für die Season. Er hat 6 Touchdown-Pässe zu 8 Interceptions, 1389 Yards, 1389. Hier, your Quarterback, Alter, in Comparison. Daniel Jones, 1442 Yards geworfen, 6 Touchdowns, selbe Touchdowns, zu nur 4 Interceptions. Aber er ist 2-5.
Ja.
Und wie oft haben wir drüber geredet, Alter, Defense wins Championships.
Ja, die Defense wins Championships. Ich glaube, die KC Defense performt auf einem anderen Level.
Absolut.
Nochmal besser als in Jahren davor. Ich glaube auch, dass KC ein bisschen im Run-Game mehr Heu macht als früher.
Genau.
Und ich glaube, so kannst du als Mannschaft auch einfach Wege finden, Spiele zu gewinnen. Es muss nicht immer schön sein, es muss nicht immer glorreich sein. Du musst einfach Wege finden, Spiele zu gewinnen, langsam aber sicher besser werden. Und sie wissen, also eine Mannschaft wie KC weiß, wann es wirklich zählt, wann sie ihre Höchstleistung bringen müssen. Und das ist später in der Season Richtung November, Dezember und dann für die Playoffs ready sein.
Wie weit glaubst du, kann der Junge die bringen? Wenn er weiterhin in the bottom als QB spielt, also seine persönliche Performance, glaubst du, er kann die trotzdem tief bis in die Playoffs reinbringen? Oder muss irgendwann sein Play auch zeigen, so hey, wir sind trotzdem eine Top-Offense in der Liga? Und nicht nur auf die Defense lehnen.
Ich sag's ehrlich, ich wette nicht mehr gegen Mahomes, Mann. Ich glaube, den Kollegen kannst du einfach nicht abschreiben. Weil, wie gesagt, auch wenn er gerade vielleicht ich glaube, Defenses haben einfach Wege gefunden, wie sie die typischen Sachen, die Kansas City gemacht hat, stoppen können.
Ja.
Können Kelsey rausnehmen, wir bringen Pressure auf Mahomes und machen die Plays, die für uns da sind. Aber Mahomes kann trotzdem Plays extenden, Drives extenden, für einen First Down rushen und jetzt ein bisschen mehr mit einem bisschen besserem Run Game und einer Defense, die solide hält, glaube ich, kannst du Kansas City einfach immer noch nicht abschreiben. Ja, bis wirklich jemand zeigt, dass er sie schlagen kann, musst du Kansas City respekten.
Absolut, 100%. Das ist krass, man. Die finden den Weg, man. 6-0, wir werden sehen, wie das weitergeht bei denen. Will ganz kurz ins MVP-Race einsteigen. Ich denke, nach der Performance last night ist Lamar Jackson ist wieder mit oben, Mann. Er ist wieder...
Er ist wahrscheinlich Number One wieder.
Ey, so bis jetzt in der Saison 1800 Yards geworfen, 15 Touchdown-Passes zu nur 2 Interceptions. Ich weiß nicht, wie viele Yards er selber gelaufen ist, wie viele Touchdowns, aber Lamar schaut aus wie... Er schaut wahrscheinlich besser aus wie in den letzten paar Jahren. Absolute Dominanz. Aber ich will auch ganz kurz, da die Diskussion auch öffnen. Jared Goff ist einer, der immer so ein bisschen von außen nach innen guckt. So, ich denke, den dürften wir auch mit ins MVP-Race nehmen, weil du musst, letzten 3 Games hat der 85% Completion Percentage, hat für 887 Yards geworfen, 7 Touchdowns, no Picks.
Ja,
über 150 Quarterback Rating.
Ja, letztes Game, hier 22 von 25, 280 Yards, 2 Touchdowns.
Und erinnerst dich, die Woche davor hatte der das Perfect Passer Rating oder 2 Wochen davor, wo er 18 aus 18 war. Also denkst du, Lamar ganz, ganz klar ist mit dabei, Top 3, wenn nicht Number 1. Aber denkst du, Jared Goff sollte auch einer sein, der auch langsam, hey, aber sicher, wir müssen den consideren, dass der auch im MVP-Race mit dabei ist?
Also von der Leistung her schon. Ich glaube, er ist nicht flashy genug. um in dieses MVP-Race reinzudringen. Also er hat immer diesen, hat diesen Stempel irgendwie als System-Quarterback bekommen, weil er halt als junger Quarterback diesen Erfolg hatte mit den Rams unter Sean McVay, wo aber so ein bisschen das Word war so, hey, ja, er hat halt Sean McVay in seinem Ohr, der ihm sagt, wo er den Ball hinwerfen muss und die gehen schnell das Tempo, bam, 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 und daran liegt's. Ja, also er baut sich gerade ein gutes Jahr zusammen. Ich denke, wenn er weiter so auf diesem Level performen kann, hat er vielleicht eine Chance, gegen Ende des Jahres Lamar aus der Conversation rauszudrängen, weil Lamar sein Style of Play und die Ravens allgemein halt ein bisschen mehr risky ist. Ja, also mit diesem mobilen Quarterback.
It's exciting. It's exciting to watch, weißt du?
It's exciting to watch. Es kann aber halt auch schneller in die andere Richtung gehen. Klar. Ich glaube, wenn er halt, wenn er weiter diese Leistungen konstant, keine Interception, High Completion Percentage und Detroit gewinnt, abliefert, glaube ich, dann ist er am Ende der Season auf jeden Fall Head-to-Head mit Lamar.
Mhm. Ja, interessant, wird interessant. Aber ich denke auf jeden Fall, ich denke, du musst Jared Goff seinen Respekt geben, weil was er diese Saison abliefert, ist auf jeden Fall in meinen Augen auf jeden Fall MVP-worthy, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall.
Alrighty, lass in die Jakobs Favorite Segment reingehen. Ich weiß, er hat den ganzen Tag gewartet. Er will labern über seine Volunteers. College Review, Alter. Dritter Samstag im Oktober. Es ist Tennessee gegen Alabama Zeit.
Oder lass mich die genauen Stats rausholen, Bro. Weil wieder mal, zweites Mal hintereinander, Tennessee schlägt Alabama zu Hause in Neyland Stadium 24-17. Let me get the stats out. 408 total yards, 194 passing yards, 214 rushing yards zu Alabamas nur 75 rushing yards.
Oh.
Das heißt, das Spiel war ein bisschen durchwachsen, sage ich dir ehrlich, besonders nach unserem knappen Sieg gegen Florida letzte Woche, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Natürlich trotzdem mit jedem Alabama-Spieler, den ich kenne, ein bisschen Gentleman's Agreement, Wetten abgeschlossen.
Normal.
Und es kam, so wie es eigentlich im Florida-Spiel auch war, Volunteers Offense zuerst ein bisschen am Struggeln, Rhythmus zu finden, Pässe sind nicht angekommen, ein paar Mal gesackt geworden, aber dann, als unser Run-Game angefangen hat, Form anzunehmen, dann haben wir unseren Rhythmus gefunden. Mhm. Und ja, wie gesagt, Alabama's Offense hat gestruggelt gegen unsere Defense. Und am Ende, also wir haben zwei Picks geworfen, oder Nico hat zwei Picks geworfen, Alabama hat zwei Picks geworfen. Aber wir konnten einfach über das Run-Game uns ein bisschen eine Edge rausholen und das Ding gewonnen wieder zu Hause.
Ja, war krass. Ich habe es gesehen, die Feier danach, die haben das Feld gestürmt, die haben den Goalpost.
Natürlich. Wo ich sagen muss, okay, das war jetzt das zweite Mal. Ich weiß, es ist noch frisch. Weißt du, wir haben so viele Jahre an Alabama-Dominanz hinter uns, dass es noch ein bisschen, das ist immer noch exciting oder sowas.
Ja.
Aber jetzt, wir kommen so langsam in den Top 5 an. So, ja. Das heißt, von jetzt, wir können nicht immer das Feld stürmen, wenn wir Alabama schlagen von jetzt an. Von jetzt an müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir.
Sind die
Das ist die Expectation. Ja. Wir schlagen Alabama und dann gehen wir normal feiern. So, wir müssen nicht immer das Goalpost abreißen. So, wenn es so, oh mein Gott, oder so. Aber ich freue mich natürlich für die ganzen Leute, die dabei waren. Ein Sieg gegen Alabama tut einfach immer gut, Bro. Das ist einfach. Es geht runter
ganz,
die Butter.
Ganz kurz, was ist bei Alabama los, Mann? Das ist nicht mehr das Team, ne, das sie waren.
Also die Alabama-Jungs, mit denen ich geredet habe, die sagen so, hey, das ist nicht mehr Bama, das ist Alabama jetzt. Weißt du, ich meine so, Bama war was anderes. Bama war Nick Saban und so die größten, stärksten Verteidiger, die du in deinem Leben je gesehen hast. Weißt du, diese Defensive Line von Bama, das war einfach anders, Bro.
Mhm.
Das waren, du hast gesagt, auf keinen Fall sind die Jungs so alt wie ich.
Genau.
Wenn du da rausgegangen bist, um gegen die zu spielen. Weißt du, ich meine so. Und die Backups genauso. Egal ob Special Teams, egal in welcher Position. Wenn du gegen Alabama gespielt hast, Digga, du hast kein Land gesehen. Ja? Und auch von deren Mindset und ihrer Willingness, einfach ihre Körper da in die Brandung zu werfen. Mhm. Die Jungs waren ganz anders drauf. Und ich glaube, das ist halt eine Teamkultur oder sowas, die über die letzten Jahre über NIL etc. ein bisschen Risse bekommen hat.
Ja, ja.
Und jetzt mit dem neuen Coaching-Staff, der halt ein ganz anderes Mindset hat und sowas, glaube ich, einfach nicht mehr dasselbe ist.
Sheesh, Alter. Ich
glaub, die sind immer noch eine gute Mannschaft. Die sind immer noch eine gute Mannschaft, aber die sind einfach nicht mehr dieser Grim Reaper. Weißt du, ich meine, die sind halt eine gute Mannschaft.
Ja, ich meine, ich glaube, das war das erste Mal, dass die zwei Spiele verloren haben, bevor November in, ich glaube, 17 Jahren, 18 Jahren. Ja. Also, das ist schon ewig her.
Ja.
Also, ja, wir werden sehen, Mann. Nicht mehr dasselbe Team, aber wie du sagst, ich glaube, die sind trotzdem auf jeden Fall ein, mit denen du nicht abschreiben solltest.
Ja, also die werden, ich glaube nicht, dass die jetzt komplett zusammenfallen. Ne? Sie sind immer noch 5-2. Weißt du, ich meine, das ist immer noch ein guter Rekord.
Ja.
Sie sind halt einfach nicht mehr so ein kompletter Gamebreaker. Mhm. Du kannst sie schlagen, aber sie zu schlagen ist immer noch nicht einfach.
Ja. Ich denke, die SEC ist auch ein bisschen mehr competitive dieses Jahr, ne?
Viel mehr competitive.
Ja.
Ich meine, Tennessee, wir haben gegen Arkansas verloren.
Ja.
Ja. Alabama hat gegen Vanderbilt verloren.
Ja.
Ich glaube, dass NIL das Ganze ein bisschen mehr auföffnet. Ich glaube, dass das Ganze tatsächlich dazu führt, dass eben Alabama hatte jedes Jahr die Number One Recruiting Class in der Nation, hintereinander. Bam, 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 bam. Es war immer Alabama oder Ohio State oder sowas, ja. Und ich glaube, dass die halt einfach du kannst nicht mehr den Markt so einschränken wie früher, ja. Früher war Alabama einfach das Ticket in die NFL. Wenn du dich in Alabama durchgesetzt hast, dann bist du in die NFL gekommen, boom.
Ja.
Und jetzt hat es andere Incentives, kleinere Schulen können trotzdem competitive Angebote machen, wenn die Kohle haben, über ihre Sponsoren, ihre Alumni. Und ich glaube, dass das Talent so vielleicht ein bisschen mehr verteilt wird.
Ja, ja, na, 100%ig, Mann, bin ich bei dir. Ja, bei mir gibt es nicht viel zu berichten. another week, same shit. Wyoming hat schon wieder verloren. Wir haben gegen San Jose State verloren. 24-14. Aber nichtsdestotrotz, das ist abgeschrieben diese Woche. Das ist the game of the year. Wyoming gegen Utah State. Dominik Eberle, wenn du das Ding hörst, hey, let me know. You know, Wyoming is coming. Wir kommen. Wir sind auf dem Weg. It's on. Let's go. Naja, wir werden sehen. Das ist the battle of the 1 und 6 Teams.
Oh, shit. Das ist aber so crazy, wie das in College Football passieren kann. Weißt du, du bist auf der Höhe. Ich kann mich noch erinnern, als Utah State so ein sehr competitive Team war, die waren gerankt und alles mögliche, und jetzt sind die 1 und 6.
Ja, Digga, die werden wahrscheinlich, wie du sagst, NIL. Die ganzen Spieler gehen woanders hin, Transfer Portals, ja, wir gewinnen nicht, lass woanders hingehen. Es ist zu easy jetzt, Alter. Wenn du in diesen nicht Power 5 Conferences spielst und ein relativ guter Spieler bist, jede Power-5-School kommt so, hey, wir haben ein bisschen was für dich, weil diese Non-Power-5-Schools, die haben wir nichts zu bieten. Gibt es kein Geld, da gibt es kein NIL, weißt du, das interessiert keinen. Und dann, wenn dir ein bisschen was angeboten wird von der Power-5-School, ja klar, Transfer-Portal, boom, ich komme, klar. It's easy. Es ist tough, Mann.
Ich glaube, erstmal viel Glück an Wyoming. ich bin mit den Cowboys gegen Dominik Eberle muss. Ich glaube, dass die Zukunft vom College Football tatsächlich halt so ein professionelles Modell wird. Weißt du, ich meine, das wird auf einem Salary Cap und Verträgen und so einer Situation, glaube ich, und
muss
Free Agency und richtig geregelt wird es rauslaufen, weil so eine Eskalation von den ganzen Salaries ohne Regeln, ohne alles, ich glaube, die Schulen können es nicht ewig so weitermachen.
Nee, glaube ich auch nicht, Mann. Ich meine, du siehst, was Texas hier in den letzten 2-3 Jahren. Ich meine, Texas war lange nicht sehr gut und dieses Jahr, boom, auf der Nummer 1, weil Texas, ich glaube, es ist die reichste Schule im Land und können sich einfach leisten, da die Top Recruits reinzuholen. Weißt du, du zahlst einfach, und wenn es da keine Obergrenze gibt, du sagst, hey, dann zahlst du einfach jeden und dann stellst du dir da diese Superteams zusammen, weißt du?
Wobei ich auch sagen muss, Texas hat ihren Welcome to the SEC-Moment endlich bekommen. Tennessee, Georgia, das Spiel war direkt nach dem Tennessee-Game im Fernsehen.
Mhm.
Richtig mit Intro, die hatten Quavo von den Migos, hat das Intro gemacht mit Grafiken und allem. Das ganze Who's Who, Joe Rogan war bei dem Spiel, Digga. Matthew McConaughey, so das ganze Who's Who in Texas war da. In Texas, ausverkauftes Stadion.
Kassier.
Aber die Georgia Bulldogs, Digga, die sind einfach in einem anderen Holz geschnitzt, Digga. Das Kirby Smart ist da reingegangen und die haben die Jungs kurz zerlegt.
Einfach, ganz ehrlich, und das hat nichts mehr mit Scheme zu tun, das ist einfach physisch.
Dog.
Die haben die Dog. Einfach physisch dominiert. Ey, ganz ehrlich, ey. Da schaut einfach, wie du sagst, Alter, die Lines, also beide, ja. O und D-Line, Alter, die schauen einfach nochmal komplett anders aus. Und die haben einfach Line of Scrimmage dominiert. Und ja, Texas keine Chance gelassen, Mann.
Ja, aber spannend, wo es noch hingeht. Auf jeden Fall, Mann. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es war eine sehr gute Entscheidung, Texas und Oklahoma in die SEC zu bringen.
Ja. Weil aus Oklahoma, Mann. Oklahoma schaut nicht so gut aus.
Er ist im Struggeln. Die werden beide ein bisschen strugglen, aber ich glaube, das gleicht sich irgendwann wieder aus. Aber ich finde einfach so diese Rivalitäten, die du jetzt hast zwischen diesen Bundesstaaten, so Staaten. Ja. Du kannst Texas, Alabama mal sehen, Texas, Florida, weißt du, genau, diese ganzen Südstaaten, die sowieso jeder Staat denkt, dass er der beste Staat ist. Und jetzt kannst du es wirklich mal im Footballfeld sehen. Das war eine gute Entscheidung.
Absolut. Alright, bevor wir hier gleich in die Fragen einsteigen, dein Game Change of the Week. Top Performance.
Okay, warte, mach du zuerst, weil wenn du ihn auswählst, dann muss ich es nicht sagen. Geh du zuerst.
Ich denke, spricht für sich selber, aber nach einer Big Time, Primetime Performance, 5 Touchdown Pässen, Lamar Jackson.
Okay.
Kann man machen. Wen hast du?
Also ich gebe es an den Running Back von den Eagles, der seine Mannschaft halt einfach hier zum Sieg gecarried hat.
Er will den Namen nicht sagen. Guck mal, ich habe mir überlegt, ihn zu nehmen, aber weil es ist noch zu frisch. Die Wunde ist noch offen.
Es ist tatsächlich sehr frisch, aber halt 17 Carries, 176 Yards, 10,4 Yards Average und ein Touchdown. Kann man machen. Ich hätte auch Derrick Henry sagen können. Derrick Henry wieder 15 Carries, 169 Yards, 11,3 Yard Average. Also
der Typ hat in der ersten Halbzeit fast nicht gespielt. Und ich so, was ist los bei ihm? Ist er verletzt? Auf einmal, boom, bricht den 80 Yarder, Alter.
Ja.
Und dann später nochmal ein 50 Yarder.
Ja. Also ist eigentlich ähnlich. Unsere Defense hatte Barkley auch recht gut unter Kontrolle, bis er eben den Großen gebrochen hat. Mhm. Und dann war, wie sagt man so auf Deutsch, ist es ein Sprichwort? Ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Sprichwort ist. Polen offen?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Also wenn es ein Sprichwort ist, was man nicht mehr sagen kann, sagt es mir. Ich habe nur gedacht, dass ich das in Deutschland mal gehört habe. Das wäre mein Game Changer.
Blood in the water.
Blut im Wasser. Dann war Blut im Wasser. Genau, Dankeschön. Dankeschön.
Floodgates are open.
Genau.
Alright. Nee, sag ich. Wir haben Lamar Jackson, Saquon Barkley, Game Changers of the Week. Give it up one time.
Let's go.
Alrighty.
Fragerunde.
Fragerunde, let's go.
Hey.
Hier direkt einer an dich. Max fragt, Jakob, was fehlt dir, um ein Top-5-Fullback in der NFL zu sein?
Mm.
Okay, muss man dazu sagen, als du gespielt hast, was vor 2 Jahren bei den Raiders war das noch, da laut PFF warst du Top 3?
Ja, ich war 2021 mit den Patriots auf der 1.
Warst du auf der 1 oder was?
Ja, bis, glaube ich, Woche 11 oder sowas, ja, oder 12, als sie dann gegen Indy verloren haben und sowas, da ging es dann bis nach runter. Da habe ich aber, glaube ich, auch im Top 3 gefinisht und dann 22 war ich auch entweder auf der 3 oder 4.
Ja, schau mal.
Das gibt
dir die Antwort.
ich habe zwei Pro Bowl Alternate Selections bekommen, auch 21 und 22. Was mir, glaube ich, fehlt, zum so komplett durchzubrechen, ist zum einen die amerikanischen Wurzeln helfen. Wenn du so Fullback bist und du hast dann hier du machst zumindest eine amerikanische Charity und du machst richtig diese ganzen Community Service Dinger, um dein Pro Bowl Profil nach vorne zu bringen.
Oh, weißt du, okay, so,
Du kannst dich über Community Service kannst du dich ein bisschen mehr populärer machen.
Also du
misst
jetzt Top 5 Fullback auf, dass du Pro Bowl machst.
Du kannst ja verschiedene Art und Weisen messen.
Wie du es misst, genau.
Okay. Wenn du es über ein Pro Bowl misst, dann ist es ja Popularität.
Genau.
Popularität kriegst du entweder, indem du Sachen machst in der Community oder indem ihr einfach gewinnt.
Genau.
mein Problem war, dass ich war sehr gut in Mannschaften, die nicht in die Playoffs gekommen sind oder die am Ende des Tages nicht genügend gerissen haben. Ja?
Genau.
Und dann, wenn du nur auf der PFF-Seite bist, dann, wie gesagt, dann ist es am Ende des Tages Performance und auch ein bisschen so das Gewinnen. Ja? Also ich spiele eine Position Fullback, wo ich zwar meinen Job sehr gut machen kann, aber das reicht nicht. Ja, also auch wenn ich meinen Mann blocke, heißt es noch nicht, dass der Laufspielzug funktioniert. So, das heißt, wenn du dann noch andere Dinge hast, die dir in die Tasche spielen, wie zum Beispiel Pass-Game-Flex, ja, was zum Beispiel Jungs wie Ingold oder Juszczyk haben, ja, dass sie im Pass-Game benutzt werden und sowas, dann gibt es dir nochmal mehr Punkte, um dein PFF-Ranking nach vorne zu bringen. Ich spiele mittlerweile ohne Neckroll. Ich glaube, ich hätte früher meine Neckroll rausnehmen können.
Einfach ein bisschen mobiler zu sein.
Ja, boah, das ist mein Game Changer dieses Jahr, boah. Special Teams, ich kann ganz andere Sachen machen auf einmal. Auch Routen und Pass Game und sowas geht einfach, da geht mehr, wenn du deinen Kopf bewegen
kannst. Warum hast du das getragen?
Ich habe das angefangen in New England, weil unser Practice Volume einfach so hoch war. Weißt du, du musst überlegen, wir waren Woche 16, 17, immer noch in Full Pads. Practice angefangen mit 8 Reps, good on good, full smack in die Linebacker rein. Und auch unsere Scout-Team und so Run-Periods und sowas, da war nie irgendwie, das war immer noch wie Trainingslager. Das heißt, ich habe da einfach die Neckroll gebraucht, um einfach dieses Arbeitspensum halten zu können, ohne dass mein Nacken und, also ohne dass mein Neck und Traps und sowas nicht verwendbar sind am Sonntag. Weißt du, ich meine, musste. Der Mittwoch war teilweise härter von der Load als der Sonntag.
Ja, ja, klar.
Und jetzt, wo ich bei ein paar anderen Franchises war, sehe ich halt, dass andere Mannschaften so nicht trainieren. Mhm. Ja. Und dann nur für den Sonntag brauchst du die Neckroll nicht. Ich habe die Neckroll gebraucht eigentlich mehr für den Mittwoch als für den Sonntag.
Für unter der Woche. Krass, Mann, krass. Alright. Niklas fragt, welche Position verdient eurer Meinung nach mehr Anerkennung?
Oh.
Darf ich sagen?
Go ahead.
Ich sag wohl natürlich immer Linebacker und alles, aber ich sag Running Back. Und das kommt eher auf die Kompensation drauf an. Ich denke, die werden nicht genug bezahlt, für wie viel sie machen. Wir haben, glaube ich, in der alten Folge schon mal darüber geredet, dass über die letzten 10 Jahre das Receiver und Quarterback Verdienst hat sich verdoppelt. Während der Running Back ist dasselbe geblieben. Und ich denke, vom Physikalischen her ist Running Back immer noch die tougheste Position, Alter. Du so viel Wear and Tear auf deinem Body für die ersten 3 Jahre, in die du in die Liga kommst, wo die wirklich dich so als Workhorse benutzen und du 30 Carries pro Game bekommst. Du solltest einfach mehr bezahlt werden und auf jeden Fall mehr Anerkennung bekommen.
Ja, das ist einer der Gründe, warum ich hoffe, dass die Rookie-Verträge mit dem nächsten Mal, dass die Gewerkschaft oder die NFL irgendwas verhandeln, dass die Verträge geändert werden. Ja. Mhm. 5 Jahre auf einem Rookie-Vertrag ist zu lang. Ich sage 2 Jahre mit einer Third-Year-Option, weil alle High-Contact-Positionen haben ihren höchsten Value da in diesem dritten Jahr.
Ja.
Und ich glaube, du musst Running-Backs erlauben, in diesem dritten Jahr, wenn sie sich mit 3 Jahren harter Arbeit ein Profil erarbeitet haben, dann musst du ihnen erlauben, den Market zu hitten als Free Agent, dass sie das Geld bekommen können, was ihnen zusteht. Und ich glaube, das wird ein paar Sachen verschieben für ein paar Jahre. Es wird sich auch wieder ausgleichen. Und ich glaube, das wird den ganzen Markt einfach fairer machen und vielleicht ein bisschen Geld von den Quarterbacks wegnehmen und zu den den Runningbacks rüberschieben.
Ja, hundertprozentig. Capitano fragt, habt ihr lieber bei 30 plus Grad gespielt oder bei Minusgrad?
Gib mir die Hitze, gib mir die Humidity, mach 110 Grad, mir egal, Digga, aber diese Kälte, Digga, das taugt gar nicht. Wenn du bei minus 20 Grad Fahrenheit in Buffalo im seitlichen Schnee spielst, das reicht 1-2 Mal, Digga, dann hast du die Erfahrung gemacht und Digga, ich schwitze lieber, als dass ich friere.
Hundertprozentig, Mann. Also mit der Hitze, du kannst trotzdem noch deinen normalen Football spielen. Dein Grip ist dasselbe, du kannst den Ball selber fangen, das Tacklen ist noch dasselbe, aber also sobald es kalt wird, boah, den Boden zu hitten, tut anders weh. Alter, du jemanden zu hitten einfach, weil du, während du eiskalt bist. Boah, anders.
Anders. Das ist Bock. Also gib mir die Hitze, gib mir die Humidity. Aber ich bin auch jemand, ich bin lieber in Florida als irgendwo in Colorado oder sowas. Ja. Ich mag die Humidity, ich mag die Wärme.
Ja.
Gib mir das.
Absolut. Hier, wow, sehr Katalan. Ich weiß nicht, ob ich deinen Namen gerade butsche, aber wie ist die Relationship zu den Starspielern? Hat Jakob zum Beispiel die Nummer von Brady?
Also ich habe Bradys Nummer noch, aber ich weiß nicht, ob das eine aktuelle Nummer ist. Aber aus meinen New England Days habe ich eigentlich die Nummer von den meisten Jungs, genauso von der Raiders-Zeit. Jetzt bei den Giants hier fehlen mir noch ein paar Nummern, aber ich bin auch seit ein paar Wochen erst hier. Ja, das heißt, Digga, deine Relationships sind einfach so, wie sie sind. Ich habe es am Anfang der Folge gesagt, dass Relationships sind wichtig, damit du als Mannschaft mit verschiedenen Charakteren, verschiedenen Leuten umgehen kannst und in den Situationen, wo es wirklich drauf ankommt, einfach diese Connection da ist zwischen euch. Ja? Weil diese Connection ist, was dich wieder gerade, du hattest ein schlechtes Rap, ey, aber du weißt, die Jungs zählen auf dich, das snappt dich wieder zurück in die Form. Sind wichtig, ja. Das heißt, ich glaube, ich habe immer oder versuche immer mit, egal wer diese Person jetzt ist, einfach ob die jetzt großen Namen hat oder einen kleinen Namen, die Jungs einfach als Jungs zu sehen und als Team
ist. Ne? Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich denke, im Lockerroom ist das alles, wir sind alle auf einem Level. Da ist es egal, was dein Stardom ist oder wie viel Geld du machst. Wir sind alle Teil von diesem Team. Wir haben alle dasselbe Ziel. Also ich war immer cool mit den meisten. Bei den Cowboys zum Beispiel, Tony Romo war zum Beispiel einer, der war sehr distanziert. Der hat sein eigenes Ding gemacht. Der war Friends da mit Witten. Und der war Friends mit dem Head Coach, mit Jason Garrett, und das war es auch. Ganz ehrlich, der hat
das kommt, glaube ich, aber auch mit dem Alter, weißt du?
Mit dem Alter, klar. Er ist Familienvater damals gewesen, wir waren alle jung und das Team war relativ jung um ihn rum. Er war cool, freundlich mit jedem, aber es war nicht so, hey, das war nicht so eine, hey, wir sind keine Buddies, weißt du? Wir sagen, wir sind hier, das ist Business, wir sind hier, um einen Job zu machen. Sobald der Job done ist, gehe ich nach Hause und dann ist das Ding gegessen, so, weißt du? Aber im Grunde genommen, alle nett, alle cool, aber du musst auch verstehen, dass viele Leute auf einem verschiedenen Leveln sind im Leben. So, du hast erstmal den Rookie, der reinkommt, der Single ist, der keine Familie hat, und dann gibt es da 35-plus-jährige Männer, die Familien zu Hause haben, die einfach ein bisschen auf einem anderen Level gerade in ihrem Leben sind. Also da so ein bisschen das Gleichgewicht zu finden, ich denke, ist so ein bisschen die Kunst, aber im Großen und Ganzen ist so, im Lockerroom ist es normalerweise cool und wir sind alle auf einem Level, würde ich sagen.
Ja, es ist sogar so, du bist so auf einem Level, dass du manchmal vergisst, wie verschieden, in welchen verschiedenen Stationen ihr seid. Ja? Bis es irgendwie zum Thema kommt, hey, komm, lass irgendwie essen gehen oder sowas. Ja?
Ja.
Und dann die Jungs, die halt schon 10 Jahre dabei sind, ich weiß nicht. Ja. Zwei Kinder zu Hause, Frau zu Hause, ich kann Donnerstag abends nicht einfach Steakhouse kommen oder sowas. Genau. Ja, also es ist auch dieser Moment, der halt passiert, wenn du kommst rein in die Liga und dann für diese ersten 3 Jahre hast du so deine Jungs um dich rum, die Rookie-Klasse, ja, und ihr wachst sozusagen zusammen auf von Jungs, die um Rosterplatz kämpfen, zu Leistungsträger, zu auf einmal werden die alle verteilt über 4, 5 verschiedene Mannschaften und du bist entweder selber in einem komplett neuen Lockerroom oder du hast komplett neue Leute um dich rum. Jedes Jahr kommt eine neue Rookie-Klasse rein, die halt untereinander sehr tight sind, aber die du vielleicht gar nicht so gut kennst. Das heißt, ja, es verändert sich immer. Und du hast halt so deine Leute, mit denen du wirklich super, super close bist. Ja, so wie bei jeder Arbeit. Du hast vielleicht einen Kollegen, mit dem du wirklich befreundet bist, auch außerhalb der Arbeit. Du hast Leute, mit denen du in der Arbeit oder während der Arbeit gut klarkommst, viel chillst. Und du hast Leute, mit denen du einfach freundlich zusammenarbeitest.
Ja, genau.
Und
so ist
in der League genauso.
Absolut. Alright. Wo war die nächste Frage? Hier ist eine gute Frage. Morten97 fragt, wird das Play-Calling im Huddle manchmal angezweifelt oder immer gnadenlos durchgezogen?
Also, ich habe bis jetzt nur ein paar Mal erlebt, dass ein Quarterback den Call einfach geändert hat. Ja.
Wirklich geändert, ja?
Ja. Also, es lag aber daran, also 2020-Season hatten wir Cam Newton als Quarterback.
Ja.
Der erst recht spät zum Team dazugestoßen ist. Also, der kam erst in dem Sommer, glaube ich. Okay. Hatte also gar keine OTAs mit uns, oder wir hatten keine OTAs wegen Corona, sowas.
Ja. Yeah.
Und diese Play Calls in dem New England System können halt ein bisschen kompliziert werden oder sowas. Es gab ein paar Mal, weiß man, wir sind da im Huddle, der kniet runter. Ich sag, what you say, Josh? Man, fuck it. und dann hat er sein eigenes Play gecallt, sozusagen. Ja. Wir haben, glaube ich, einmal Quarterback Sneak bei 2008 gelaufen für so. Also First Down hat er geholt. So.
Was? Keine Ahnung, ja. Weil er einfach nicht wusste, so, ey, ich habe die Playground nicht geholt, ich call my own number, yeah. Let's go.
Ja, yeah. Let's go. Yeah. So.
Krass, man.
Das heißt, die habe ich ein paar Mal, solche Situationen hatte ich ein paar Mal, aber generell so dieses Kritisieren von den Play Calls kommt normalerweise erst hinterher, wenn es nicht funktioniert hat und wir irgendwie an der Seitenlinie sind oder sowas.
Yeah.
Die älteren Spieler, die sind manchmal vielleicht so, dass sie sagen so, hey, Digga, warum kommen wir nicht dies und das jetzt, warum kommen wir nicht dies und das, aber im Endeffekt wird der Play-Call durchgezogen, der im Huddle gecallt ist.
Mhm.
Du hast ein paar Quarterbacks, die bekannt dafür sind, dass sie das Ganze auch mal selber in die Hand nehmen und ändern. Tom Brady war so jemand, Aaron Rodgers ist, glaube ich, dafür bekannt auch.
Ja.
Aber das sind, glaube ich, eher die Ausnahmen.
Ja, ja. Naja, auf Defense ist es anders, würde ich sagen. Du rennst einfach, was gecallt ist. Da gibt es kein Geheimrezept auf Defense. Du musst einfach reagieren, auf was die Offense macht. Weißt du, es ist im Endeffekt ist völlig egal, ob wir Cover 3, 2, 1, was auch immer laufen, ob wir im Blitz rennen. Hey, the call is the call, let's go.
Ja, und solange wir alle auf derselben Page sind, hat das Ganze eine Chance zu funktionieren.
Genau, so ist es auf Defense, Mann. Das ist wirklich, solange wir alle dasselbe machen, ist der Call eigentlich egal. Es ist einfach, du musst reagieren auf die Offense und dann einfach das Play lesen und dann einfach versuchen, das Play zu machen. Alrighty. Schneider Basti fragt, wie sinnvoll ist es, mit Ende 20 das Footballspielen zu beginnen, nicht im Profibereich? Wenn du Bock hast, go play.
Wenn du Bock hast, geh raus, Bro.
Das ist egal, auf was für ein Level, Mann. Das ist, Football hat so viel, das bringt so viel auch einfach im sozialen Bereich und bringt dir Teamgeist, harte Arbeit, das Ganze, diese anderen positiven Dinge, die Football mit sich bringt. Und ich denke, da ist es nie zu spät, Alter. Wenn du es körperlich noch drauf hast.
Gerade in Deutschland, Mann. Gerade in Deutschland, finde ich, ist dieses Vereinsgefühl, der Spaß am Game Day.
Ja.
Weißt du, mein, die ganze, so dein Jersey, dein Helm zu haben, rauszurennen mit den Jungs, keine Ahnung. Nach dem Game vielleicht einen guten Kasten Schwabenbräu oder sowas zu sippen.
Das ist immer das Beste, Alter. Nach dem Game erstmal Kasten raus, Alter.
Kasten raus, weißt du. Alter.
Wie krasse Erfindung ist denn so mit den Kasten, Alter? Weißt du, das gibt es ja nirgendwo auf der Welt, glaube ich, sonst.
Bro, ein Kasten ist deutsche Kultur.
Ist weißt du, also,
wir haben einen Weg gefunden, 32 Bier zu transportieren und wieder einzusammeln, damit das Glas nicht irgendwo rumliegt.
Genau.
Und du kannst es zurückbringen, umtauschen. Wir geben dir einen neuen Kasten.
Ja.
Zum günstigeren Preis. Das ist das Beste,
Mann. Also Leute,
Genius.
Wenn ihr es nicht kennt, also in den USA ist, du hast da 12-Pack, 24-Pack, also es ist in einer Pappbox, weißt du?
Ja.
Und es ist normalerweise in Dosen, es gibt Flaschen auch, aber so diese Erfindung von dem Kasten hat es noch nicht hier rüber geschafft.
Die hat es nicht rüber geschafft.
Es gibt ja auch den Pfand nicht. Pfand ist ja auch kein Ding hier.
Ja, Pfand ist kein Ding, aber so ein Kasten ist halt auch noch, das gibt ja noch so Struktur, du kannst es stapeln dann, weißt du, ich meine, es gibt hier einen Spot, wo du die leeren Flaschen hinstecken kannst.
Ja.
So ein Kasten ist ein Gamechanger, Bro.
Gamechanger.
Aber ja, der Kasten in der GFL oder sowas nach einem Game, egal in welcher Liga du spielst, wenn du einfach Bock hast zu spielen, mach's einfach.
Let's go, auf jeden Fall mal. 22 Dani fragt, welchen Podcast hört ihr gerne selber an?
Ich habe mein Podcast hören reduziert ein bisschen.
Okay.
Ja, aber ich habe mir mal so nachgedacht, so hey, ich habe wirklich die ganze Zeit Podcast gehört, nonstop, ja. Und du musst auch noch ein bisschen genügend Platz in deinem Tag lassen, um deine eigenen Gedanken zu hören. Du kannst nicht die ganze Zeit irgendwie anderen Leuten zuhören. Aber wenn ich aufräume, wenn ich saugen muss, wenn ich Geschirr spülen muss, so Sachen, auf die ich weniger Bock habe, ich mag alle Podcasts, wo Archäologen, Historians, so Wissenschaftler oder sowas interviewt werden, die wirklich was zu sagen haben. So im Lex Friedman Podcast ist es manchmal ganz gut. Der hat dann irgendeinen Typ, der ein Experte ist für verlorene Zivilisationen in Südamerika und der dann irgendwas neu erzählt, was ich noch nicht wusste, über die Mayas, über die Inkas und was da im Dschungel abging oder sowas.
Ach, krass, okay.
Solche Sachen machen mich excited. Oder irgendwas über den Ersten Weltkrieg oder Zweiter Weltkrieg, solche Geschichten bin ich voll dabei.
Nice, nice. Ja, bei mir ist auch schwierig natürlich. Ich habe echt vollen Terminkalender, Kids 24/7, aber normalerweise beim Workout und wenn ich irgendwie unterwegs bin im Auto, höre ich normalerweise. Aber ich muss ganz ehrlich sein, zur Zeit, vor allem was hier natürlich hier Anfang November losgeht mit den Wahlen und so, ich höre ganz ehrlich viel politisches Zeug, Mann. Ich höre echt viel politischen Podcasts und bin da ein bisschen involviert auf jeden Fall oder investiert. Und,
das ist aber interessant, weil Marc, du weißt, du wohnst in Texas, Bro. Du brauchst gar nicht wählen gehen.
Ja, ja, normal, normal. Aber trotzdem will ich wissen, so einfach die Opinion von beiden Seiten, was abgeht. So.
Ja.
Und dann Joe Rogan viel. Also wenn ein interessanter Gast da ist, auf den ich Bock habe, dann höre ich mir Joe Rogan Podcast an. Das ist ganz geil, aber ja, das kommt halt
immer. Rogan war bei mir früher heavy in der Rotation.
Ja.
Ist nur ein bisschen weniger geworden, weil ich hatte immer so das Gefühl, die Themen, also die hatten so eine Phase, wo sich die Themen immer wieder überholt haben. So mit jedem zweiten hat er über Corona geredet oder Cancel Culture oder sowas. Und ich so, okay, Bro, bitte rede über was anderes. Aber ja, Mann, wenn dir Rogans Podcast gefällt, dann check mal den Lex Friedman Podcast aus.
Ja, ja.
Ist auch stark, finde ich.
Habe ich ja noch nicht gehört, aber ich weiß auf jeden Fall,
wenn ihr mal ein paar deutsche Podcasts habt, die cool sind, abgesehen natürlich von Football Bromance und Euroballers, schickt mir gerne mal ein paar Recommendations. Ich würde mich da im Podcast-Game mal ein bisschen umhören.
Ja,
ich spiele gerade noch. Kennst du den Joe Budden-Podcast?
Ich habe ihn noch nicht angehört, nee.
Okay, das ist so ein bisschen Football-Bromance, aber für Rap und Rap-Culture.
Okay, hier nice.
So in New York gerade, in der Gegend. Die habe ich auch immer sehr gefeiert. Vielleicht ich habe den so viel gehört, dass das Brit immer auf die Nerven gegangen ist.
Ja.
Und ich glaube, der Fakt, dass ich jetzt hier in New Jersey bin und mein Kind wahrscheinlich in New Jersey geboren wird, ist so ein bisschen meine Strafe vom Universum dafür, dass ich diesen Podcast immer die ganze Zeit anhatte.
Nice. Ja, The Pivot höre ich mir hier und da mal eine Folge an. Ganz ehrlich, Julian Edelman, Alter, sein Podcast ist eigentlich auch ganz nice, Mann.
Wenn er mal cool Names with Games?
Names with Games, ja.
Names with Games.
Ja. Games with Names. Ja,
genau. Games with Names, there
you go. Und er hat ab und zu mal ganz witzige Gäste an und er ist aber auch ein Natural, Mann. Er kann echt gut reden und einfach so, er ist halt einfach sein Flow und so und er ist einfach echt auch ein funny Dude. So. Aber nee, gibt's viele da draußen, Mann. Es kommt immer drauf an, ab und zu mal hier und da mal eine Episode. Aber ja, weiter geht's. Sebastian fragt, ist da ein Limit, wie oft du in den aktiven Kader berufen werden kannst?
Ja, du kannst dreimal aktiviert werden. Das ist eine sogenannte Game Day Elevation. Das heißt, dreimal kann die Mannschaft dich aus dem Practice Squad in den aktiven Roster aktivieren am Game Day und danach gehst du automatisch zurück in den Practice Squad. Wenn diese drei Aktivierungen fertig sind, dann müssen sie dich jedes Mal in den 53er Kader signen und danach wieder releasen. Abwarten, ob dich eine Mannschaft claimt oder bei einem Veteran wie mir einfach einen Tag warten, bis die Frist abgelaufen ist und dann kannst du wieder in den Practice Squad signen. Aber das heißt, Mannschaften mögen das lieber, diese Aktivierungen zu benutzen, weil es eben das Risiko reduziert, dass du irgendwie, es ist weniger Papierkram. Du bist immer noch im Practice Squad, du bist einfach nur aktiviert für das Wochenende und bist danach weiter im P-Squad. Ansonsten musst du Vertrag unterschreiben, danach releasen, neuen Vertrag unterschreiben, etc.
Ja, absolut. Okay, hier, ich habe noch zwei Fragen übrig für heute. Einmal über Nutrition. Wie viel Eier, Fleisch oder Kalorien esst ihr während der Saison oder in der Preseason? Und einfach mal sag mal und vielleicht mal so deine Tagesroutine.
Tagesroutine?
Ja.
Okay, meine Nutrition war mal anders. Meine Nutrition war wirklich mal, ich habe es eine Zeit lang auf Kalorien genau gemacht.
Aha.
Da bin ich, glaube ich, bei so 4.500, 5.000 Kalorien oder sowas gelandet, schon in Season.
Ja.
Mittlerweile ist es so, dass ich versuche 4 bis 5 Ladungen Protein abzubekommen pro Tag. Ich versuche sogar eher wirklich zu essen, anstatt Shakes zu trinken. Shakes baue ich ein, wenn ich irgendwie eine Niedrigkalorien-Variante von Protein brauche. Also ich versuche 4-mal am Tag ein Protein zu essen und dann dementsprechend Salat und Früchte etc. dazu.
Okay.
Ich mit Carbs kann ich immer ein bisschen mein Gewicht steuern. Ich tue leicht Gewicht zunehmen. Das heißt, wenn ich irgendwie ein bisschen light bin, dann packe ich mir ein bisschen extra Carbs dazu. Wenn ich ein bisschen Gewicht abnehmen will, dann gehe ich ein bisschen mehr in die Gemüse- und Früchte-Variante. That's it, Mann.
Wo bist du im Augenblick, also maßmäßig?
255.
Boah, schon load,
Alter. Wieder runter. Ich war ein bisschen heavier, als ich hier angekommen bin und sowas. Ich bin auch jemand, der gerne snackt und sowas. Das heißt, Gewicht nehmen ist easy bei mir. Aber so 55 ist ein gutes Gewicht bei mir. Ich hätte mal übel Bock, Football zu spielen auf so 240.
Boah, nein. Das ist anders. Das ist ein Gamechanger, Mann. Ich war ja auch immer so auf 2,35 normalerweise gespielt. So 2,35, 2,37 ab und zu. Aber dann auf 2,30 runter. Digga, das sind 2 Kilo, Leute. Aber das, man merkt das. Fühlst dich leichter auf deinen Füßen, Mann, Alter. Ja. Ich weiß nicht, ob es in meinem Kopf war, aber ich habe gefühlt, als hätte ich nicht so hart gehittet, weil ich leichter war.
Boah, ich glaube, das ist real. Also ich glaube, es ist in gewisser Weise real. Ich habe auch immer, also ich habe Wochen, wo ich gewusst habe, zum Beispiel, wir sind heavy Run Game, heavy Downhill Run gegen gute Linebacker, habe ich eher lieber auf 260 oder 262 gespielt. Im Vergleich zu Spielen, wo ich jetzt mehr eine Special Teams Workload habe oder sowas, wo die Linebacker einfach nicht so physical sind, da reichen dann auch 250 oder 255.
Und du kannst da so innerhalb von einer Woche so fluktuieren, dass du wirklich, hey, 5 Pfund sind runter.
Also 5 bis 6 kriege ich hin in der Woche, ja.
Krass, Mann. Ja, der ist heftig.
Also fühlt sich nicht geil an. Gewicht verlieren fühlt sich nie super an, finde ich.
Ja, ja.
Weil du halt ein bisschen in dieses Calorie-Defizit ein bisschen rein musst und sowas. Aber wenn es muss, dann muss.
Muss. Das ist. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders gewesen. Ich bin ja einer, ich musste ja immer arbeiten, um zuzunehmen. Ne? Ich bin ja von Natur aus eher ein schlankerer Typ, würde ich sagen. Oder eher lean. Und ich musste immer echt mich dazu zu zwingen, zu essen, um zuzunehmen. Also als ich ins College gekommen bin, war ich 210 Pfund. 210. Und dann es hat Jahre gedauert, bis ich auf 230 war, Mann.
Crazy, bro.
Ich schwör's dir mal, so hart, alles harte Arbeit. Und deshalb, selbst jetzt, heutzutage, also ich achte schon auf die Ernährung. Zu deinem Punkt, ich bin auch ein Snacker, Mann, ich liebe es. Aber wir essen sehr viel Eier, aber es muss immer alles Bio sein bei uns, Alter. Bio-Fleisch, Bio-Eier, Bio-Butter. Und die Amerikaner packen viel so Zusatzstoffe rein, so Zeug, was nicht gut ist. Und wir essen davon nichts. Also meine Frau ist da auch echt auf einem anderen Level. Also sie achtet da wirklich drauf, dass sie auch den Kids diese Farbstoffe und das ganze Zeug, was nicht gut ist für die Kinder, sowas kaufen wir gar nicht. Also sie ist schon echt sehr gut. Also Ernährung ist schon auf jeden Fall ein großes Thema bei uns, aber viel Eier, viel gutes Fleisch, hochqualitatives Fleisch. Ich versuche ab und zu diese Carnivore Diet zu machen, wo ich echt nur Fleisch und Eier esse, zum Frühstück zum Beispiel. Aber so mit Kalorien zählen und alles ist bei mir nichts. Also es ist einfach nur so, hey, wie fühle ich mich gut jetzt? Weißt du, ich bin ein paar Jahre retired jetzt. Es geht einfach nur darum, den Körper so effektiv wie möglich zu machen und einfach, dass ich mich gut fühle.
Ja, same.
Yes, sir. Okay, lass das Ganze abrunden. Ey, ich weiß nicht, ob du irgendwelche hast, aber Sid fragt, Jakobs beste Mindset-Bücher.
Oh, okay, Mindset-Bücher sind eine Journey. So, du hast Beginner-Level. Beginner-Level sage ich Relentless von Tim Grover.
Okay.
Can't Hurt Me von David Goggins. Can't Hurt Me ist
gut, das habe ich auch gelesen, ja.
12 Rules for Life, Jordan B. Peterson.
Krass.
Das sind so gute Bücher zum Einsteigen.
Weißt du, was ein gutes ist, was ich gelesen habe? Ich weiß nicht, ob The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Ja, safe. Das würde ich so aufs Level 2 machen.
Würdest du Level 2 sogar?
Ja, würde ich sagen,
Level 2. Wir haben darüber geredet schon mal, was so mir geholfen hat wirklich.
Ja.
Und diese No-Fuck-Attitude, like scheiß auf alles und einfach machen. Und das ist so ein bisschen, worum es in dem Buch geht.
Ja, Subtle Art of Not Giving a Fuck, auf jeden Fall ein sehr gutes Buch. Was will ich noch in Level 2 Mindset-Bücher? Level 2 wäre dann sowas für mich wie The Alchemist von Paolo.
Ich habe hier drüben meine ganzen Bücher aufgehängt. Ich versuche das zu lesen. Hier, 7 Habits of Highly Effective People habe ich hier drüben sitzen.
Okay.
Gutes. Atomic Habits.
Atomic Habits, habe ich auch viel Gutes gehört darüber. Ich würde noch dazu machen, The Four Agreements. Das habe ich, eine Empfehlung von Tom Brady. Fand ich auch ein starkes.
Okay, nice.
Und dann Level 3 wären für mich dann so Sachen wie Bhagavad Gita. Okay, ich lese gerade.
Ich glaube, auf Level 3 habe ich mich noch nicht hochgearbeitet.
Ich lese gerade das Dharmapada, heißt es, The Power of Now von nice. Eckhart Tolle ist noch ein großes.
Ja, hab ich gehört.
Das heißt, das sind so die, je nachdem, wo du einsteigen willst. Ich würde erstmal so dieses David Goggins Buch, wenn du eine harte Zeit hast gerade oder du willst irgendwas sportlich erreichen, ist dieses David Goggins Buch Relentless und sowas sehr stark. Wenn es ein bisschen mehr so um Lebensdirection und sowas geht, dann ist, glaube ich, The Subtle Art of Not Giving a Fuck ziemlich gut. Ja. Oder diese Bücher, die dir tatsächlich Skills geben, wenn du auf die spirituelle Ebene willst, dann The Power of Now, Gita, etc.
Ich habe hier ein Buch, John Wooden. Kennst du John Wooden? Der Legendary Basketball-Coach,
ne?
Mm-hmm. Ja. Krasses Buch auch. Einfach, wir haben vorhin von Details, dass Details mattern. Und das ist so der Ultimate Detail Guy. Das ist auch ein ganz gutes Buch, aber.
Oh, ja, Mann. Britt kommt gerade rein, ist lustig. Bevor wir die Folge auflegen, okay? Ich habe, glaube ich, war das letzte Mal gesagt, dass die Leute von Barnes & Nobles es lieben, wenn die uns sehen. Okay, ja, warte kurz.
Okay, was passiert jetzt? Leute, er ist weg. Können wir einen Drumroll anmachen? Okay.
Pass auf.
Wir hätten mal Drumroll einspielen sollen.
haben wir einen Drumroll drin? Warte mal.
Ich weiß nicht, haben wir?
Nein, wir haben nur. Ja, doch, haben wir. Ja. Okay. Drumroll. Ich hatte diesen ganzen Stapel Bücher letzte Woche gekauft, ne?
Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher, Leute.
Ja. Aber dann weißt Kind on the way und sowas. Das heißt, dann kannst du natürlich in das nächste Thema reingehen, um Bücher zu kaufen. So Parenting. Ja.
Parenting for humans.
Parenting for humans. So. Nur mal die Basics. Die Basics mal kurz abklären. Dann, wie gesagt, ich habe diese Bücher und dann, ey, Britt, komm rein. Britt hat sich ein paar Bücher geholt.
Oh, wow.
Oh, yeah. Don't count how many it is. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Bücher.
Ja, über Pregnancy.
Das sind auch so, sie liest gerne Romane auch und solche Geschichten. Ja, genau. Dann, wie gesagt, ich lese gerade das Dharmapada. Ich habe die Upanishads mir auch geholt. Das ist so indische Mythologie-Bücher. Und dann haben wir noch einen Bookstore entdeckt, weil das war jetzt Barnes & Nobles, aber dann gibt es ja auch so einen Corner-Bookstore, der privat gewohnt ist. Okay. Da natürlich auch nochmal ein Buch geholt über Meditation.
Krass, Mann.
So, das heißt, entertainment-technisch sind wir ausgestattet für den Winter.
Let's go. Nice.
Aber ja, Bro. Ich weiß gar nicht, wohin damit, aber.
Das ist gut, Mann. Sehr gut. Ja, schöne Folge, Mann, Bruder. Spaß gemacht, wie immer.
Das war's. Hi, Folge 29. Yes, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschalten, Einschalten, Zuhören. Egal, wo ihr den Podcast hört, es freut mich jedes Mal, dass Leute sich unsere Stimme anhören und sich darüber freuen, was wir zu sagen zu haben. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Peace.